servus und herzlich willkommen zu 21. Heute wieder mit einem Interview. Und zwar haben der Fabio und ich uns einen Gast eingeladen, den wir uns gleich unterhalten werden. Aber bevor wir das machen, welche Blockzeit haben wir gerade?
Ja, hi zusammen. Wir haben gerade die 674160.
Perfekt. Und wir freuen uns heute sehr, den Statikus mit dabei zu haben. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht von Shift Crypto, wo er sehr fleißig auch auf Telegram Support bietet. Und er ist natürlich auch unser Ansprechpartner für die Partnerschaft, die wir bei 21 mit Shift Crypto haben. Und umso sehr freuen wir uns heute, dass Statikus uns Frage und Antwort steht. Schön, dass du dabei bist, Statikus.
Ja, hi zusammen. Schön im toximalistischen Bitcoin-Podcast dabei zu sein.
ich hätte gesagt, wir lassen vielleicht erstmal kurz den Statikus so zwei, drei Sätze dazu sagen. Was macht er vor allem auch bei Shift und was macht Shift generell? Ja, und seit wann und wie, wo, weshalb bewegt ihr euch im Bitcoin-Space?
Ja, gerne. Wir sind eine Schweizer Firma, wie man wahrscheinlich hört. Wir sind in Zürich ansässig, wir sind eine Open-Source-Firma, wir stellen Sicherheitshardware her, ganz stark fokussiert auf die Bitcoin-Hardware-Wallets und haben mit der Bitbox 02 unsere Hardware-Wallet am Start in der zweiten Generation. Shift wurde damals von Douglas Beckham und Jonas Schnelli schon 2015 gegründet. Da gab es noch überhaupt keine Hardware-Wallets. Und vor ungefähr eineinhalb Jahren haben wir dann die zweite Version der Bitbox auf den Markt gebracht. Das Ziel ist so ein bisschen eine wirklich total vertrauensminimierte Hardware-Wallet herzustellen. Die wird auch komplett in der Schweiz produziert. Das ganze Team sitzt in der Schweiz, ist nicht irgendwie so weit verteilt. Und das Ziel ist eben, dass am Ende des Tages die Anwender nicht mal uns vertrauen müssen. Das ist ein hochgestecktes Ziel, aber trotzdem versuchen wir es, und ich glaube, das gelingt uns ganz gut, mit der Bitbox eine extrem einsteigerfreundliche Hardware-Wallet zu haben, so dass man sie durchaus auch bedenkenlos irgendwem in die Hand drücken kann. Und da wir eine Bitcoin-Only Edition haben, kann man die auch gut verschenken und muss keine Angst haben, dass sich der Beschenkte dann gleich mit irgendwelchen Shitcoins eindeckt.
Ja, das ist absolut so. Also ich ist auch mittlerweile die einzige Hardware-Wallet eigentlich, die ich bei mir im Umfeld empfehle. Und jetzt nicht, weil hier diese Partnerschaft besteht. Oder ich hatte dir, Statikus, ja auch schon lange bevor die bestanden hat, gesagt, dass ich bei euch so mit das beste UX auch sehe, ja, so ein bisschen das in Anführungsstrichen Apple der Hardware-Wallets, ne?
Cool.
Ist einfach Bedienung super cool und so. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, ihr seid Open Source unterwegs und da gibt es natürlich immer generell die Thematik Open Source. Was ist Open Source? Was ist Closed Source? Oder welcher Teil der Wallet ist Closed Source und warum, ne? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen? Gerade Stichwort Secure Element, der restliche Code. Was sind da die Vorteile von Closed Source eurer Meinung nach und welcher Teil ist Open Source?
Absolut. Also ich kann vielleicht noch ein bisschen ausholen. Ich habe ja
gerne
vor ungefähr zwei Jahren meinen damaligen Job an Nagel gehängt in den Tiefen des Bear Markets, einfach weil ich meinem Herzen folgen wollte.
Und du bist unser Vorbild, was das angeht.
Ja, genau. Beziehe auch meinen Lohn seit da zum größten Teil in Bitcoin. Also das ist schon eine geile Sache, wenn das wirklich so funktioniert. Und habe damals ja mit den Full Notes angefangen und extrem viel dann auch eben gelernt über Open Source. Ich kam aus der Industrie und hatte da keinen Plan, wie überhaupt Open Source Collaboration und solche Geschichten funktionieren. Und heute muss ich sagen, es ist einfach unglaublich, wie viel Potenzial die Open-Source-Softwareentwicklung freilegt, weil man halt immer im Offenen entwickelt. Man gibt sich automatisch mehr Mühe. Man muss auch dementsprechend, man will sich ja auch nicht blamieren. Und die ganzen Reviews hin und zurück sind einfach fixer Bestandteil der Open-Source-Entwicklung. Das heißt nur schon daran, dass man mit offenem Visier entwickelt, hast du eigentlich schon mal richtig gute Softwarequalität, wenn du dann natürlich auch das Produkt genutzt wird und auf entsprechend Interesse stößt. Bei Bitcoin im Spezifischen ist es natürlich so, dass Open Source noch viel wichtiger ist, weil wenn ich eine Wallet habe, das ist ja ein bisschen eine falsche Bezeichnung aus meiner Sicht. Das ist ja nicht wirklich eine Brieftasche, wo die Münzen drin sind. Das ist eher so ein bisschen wie ein Schlüsselbund. Also die Wallet verwaltet eigentlich meine privaten Schlüssel und hat natürlich vollen Zugriff auf alle meine privaten Schlüssel. Und wenn diese Wallet jetzt natürlich Closed Source ist, von niemandem wirklich begutachtet werden kann und auch nicht irgendwie halt einfach von interessierten Personen durchleuchtet oder nach Angriffsflächen untersucht werden kann. Ich persönlich würde jetzt meine Bitcoins niemals mit einer Closed Source Wallet verwalten lassen. Da fehlt mir dann einfach die Transparenz und ich muss dem Hersteller eigentlich blindlings vertrauen, dass der nicht irgendwann halt über eine kleine Backdoor sich meine Bitcoins aneignet. Das ist Software ist relativ easy, Open Source. Das kann man gut reinkommen. Ist natürlich auch dann alles nachvollziehbar. Ist wie ein dauernder Audit. Jeder Commit, jede Änderung im Code ist nachvollziehbar. Bei der Hardware ist es ein bisschen schwieriger. Es gibt eigentlich keine 100% Open Source Hardware, die sich auch wirklich für Sicherheitsarchitektur eignet. Das ist ein bisschen das Problem. Es gibt zwar Open Source Hardware.
Du sprichst da wahrscheinlich vor allem das Secure Element an, ne? Weil es gibt ja Open Source Hardware Wallets, aber die dann kein Secure Element haben.
Korrekt. Aber eigentlich wollte ich noch auf einen anderen Punkt raus, weil bei Open Source, wenn ich den Code habe, das ist ja nicht das, was dann effektiv auch ausgeführt wird vom Prozessor. Das heißt, ich brauche da eigentlich die Reproducible Builds. Das heißt, jeder kann dann auch den Code kompilieren und prüfen, dass das Release dasselbe ist. Bei Hardware ist sowas eigentlich gar nicht möglich. Weil ich kann zwar die Open-Source-Spezifikation von Hardware haben und die haben wir auch öffentlich. Sämtliche Materialien sind auf der Webseite aufgelistet. Wir haben sehr hochauflösende Röntgenaufnahmen. Aber weil es halt eben physisch ist und nicht digital, ist die hundertprozentige Überprüfung des Geräts, was ich in der Hand habe, ich kann ja kein Hash über das Gerät machen. Das ist dann...
Es ist eigentlich wie Bitcoin verifizieren versus Gold verifizieren. Ne? Gold ist physisch, ist Hardware so und es ist einfach wesentlich schwerer, da genau sicher zu sein, ob das jetzt das ist, was man sagt, was drin ist. Ne?
Ja, das ist ein guter Punkt. Der Vergleich ist echt cool. Also das ist das eine, das ist eine Challenge, aber die kann man natürlich so weit wie möglich minimieren. Mhm. Aber dann kommt natürlich auch das, was Daniel jetzt angesprochen hat, dass halt auch nicht alle Komponenten dies braucht, um Hardware Security zu implementieren, als Open Source Komponente gibt und speziell die Secure Chips, die ich persönlich als essentiell erachte. Es gibt auf dem Markt schlichtweg keine Open Source Secure Chips. Wahrscheinlich, weil der Bedarf nicht da ist, wahrscheinlich auch, weil es sich nicht lohnt und man auch nicht will, dass einfach der Konkurrent das natürlich irgendwie kopiert und klont. Bitcoin ist hier schon relativ speziell. Aber wenn ich mir das angucke, eben, dass ich im Prinzip halt einen normalen Prozessor habe, der vielleicht in einer Kaffeemaschine oder in einem Aufzug steckt, die sind halt einfach nicht gemacht, dass sie auch physischen Angriffen widerstehen. Ich kann die relativ in einem Labor relativ easy auslesen. Aber eben dann kommt dann der Secure Chip, der ist halt dann vielleicht nicht 100% Open Source. Aber ich denke, in unserem Fall haben wir einen Weg gefunden, wo wir diese beiden Welten halt kombinieren können, sodass der 100% Open Source Code auf diesem, sagen wir mal, Standard-Chip läuft, der nicht gehärtet ist, und dann halt von außen nur den Secure-Chip nutzt, um das Gerät physisch zu härten, ohne aber dem Secure-Chip zu vertrauen. War jetzt vielleicht schon ein ganz, ganz schöner Sprung ins kalte Wasser. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Schritt zurückgehen wollen.
Nee, das ist super. Ich glaube, die meisten unserer Zuhörer stecken ja auch schon ein bisschen tiefer in dem Thema drin. Von daher denke ich, das macht absolut Sinn. Für mich stellt sich da jetzt noch die Frage, wenn jetzt quasi eine Hardware-Wallet kein Secure Element hat, also keinen Chip, keinen Secure Chip sozusagen, der gehardened ist, dann ist das Auslesen des Geheimnisses, des Seeds aus der Hardware-Wallet einfacher, weil das Geheimnis sozusagen auf dem normalen Chip gespeichert ist, der auch im Aufzug zum Beispiel drin ist und der natürlich nicht dafür geeignet ist, physischen Angriffen, aber es ist ja nicht unbedingt, es muss ja nicht ein physischer Angriff sein, es kann ja auch, kann mich erinnern, letzten Sommer ging das rum, da gab es so eine Box mit einer Anleitung, um eine Box zu bauen, wo du deine Treasure-Wallet reinpacken kannst oder anschließen kannst, um quasi dann in 10 Minuten den Seed dort auslesen zu können über diese Box. Ich meine, die Box kann jetzt nicht jeder bedienen, aber sagen wir mal, so ein etwas mehr in dem Thema steckende Security-Expert ist dazu in der Lage, innerhalb kürzester Zeit deinen Treasure auszulesen, richtig?
Ja, das ist korrekt. Das haben die lieben Kollegen von Ledger eindrücklich demonstriert, wie sie Treasure demontiert haben. Kraken hat es dann ja auch repliziert. Aber da muss man schon auch sagen, es ist jetzt nicht das einzige Sicherheitsmerkmal. Ein Treasure würde ich jetzt ohne weiteres auch weiter nutzen. Aber da würde ich halt definitiv immer die optionale Passphrase einschalten, weil dann hast du halt ein Sicherheitselement, was nicht auf dem Gerät gespeichert ist, das natürlich nicht ausgelesen werden kann, das aber essentiell ist, weil ohne das kannst du auch mit den ganzen anderen Informationen nichts machen.
Okay, verstehe. Ich glaube, zu dem Passphrase kommen wir gleich nochmal. Mhm. Bevor wir das machen, gehen wir nochmal in das Thema Open Source rein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, die Software, also die Firmware, die auf der Hardware läuft, die ja Open Source ist. Außer der Teil, der natürlich auf dem Secure Chip läuft. Der Teil der Firmware ist ja Closed Source, ne? Da habt ihr auch keinen Einfluss drauf, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau. Da läuft auch kein Code von uns drauf. Das ist wie eine Blackbox. Da schickst du was hin und kriegst was zurück.
Okay, genau. Und wenn ich jetzt den restlichen Teil des Codes mir anschaue, der Open Source dann auf GitHub auch verfügbar ist, für jeden einsehbar, theoretisch könnte ich den ja forken und dann meine Version der Bitbox-Firmware sozusagen rausbringen, aber die hat natürlich ein Backdoor, damit ich die ganzen Bitcoins abgreifen kann. Genau. Ist das eine Möglichkeit oder geht das bei euch nicht?
Nee, ich glaube, da gehen wir am weitesten von allen Hardware-Wallet-Herstellern. Wir erlauben grundsätzlich nicht, dass Firmware auf der Bitbox ausgeführt wird, die nicht von Shift Crypto selber signiert wurde. Und das läuft bei uns intern auch über einen Multisig, also auch ein einzelner Entwickler kann nichts signieren. Das sind immer mehrere Personen involviert, die jede Firmware im Multisig-Verfahren signieren müssen und erst dann wird sie überhaupt auf der Bitbox ausgeführt. Technisch funktioniert das so, dass die Bitbox immer mit dem Bootloader startet, der überprüft dann die Signatur der Firmware und erst wenn die korrekt ist und mit unseren Root-Signing-Keys übereinstimmt, wird die Firmware auch ausgeführt. Und dieser Bootloader ist hart einkodiert, der ist nicht auswechselbar. Ah, okay.
Das wollte ich gerade sagen. Das heißt, das ist ein separater Chip, auf dem der Public Key von eurer Multisignatur, von eurem Multisignatur-Scheme sozusagen eingespeichert ist, dass der Chip intern überprüfen kann, ist die Signatur von dem Public Key auch korrekt? Und nur wenn sie korrekt ist, dann lasst die Installation der Firmware zu.
Genau, das ist korrekt.
Okay. Das heißt, das ist auch so ein bisschen, um teilweise Supply-Chain-Attacken auszuschließen, oder? Also, dass niemand irgendwie eure Geräte nehmen kann, was anderes draufspielen und ab die Loot.
Das ist ein großes Problem, wenn du dir vorstellst, dass wir zwar die Bitboxen sauber produzieren, die werden auch dann vielleicht an Reseller geliefert. Ich sag mal, die einfachste Angriffsmethode ist häufig auch die vielversprechendste. Und das hat man gesehen bei anderen Hardware-Wallets. Da wurden halt einfach ein Zettel beigelegt mit 24 Wörtern nach dem Motto, das ist dein Setup-Key, bitte eingeben und dann bist du ready to go. Und dann hat das funktioniert, der Kunde macht das und dann irgendwann sind die Coins halt weg. Natürlich muss man die Wallet komplett selber erstellen und sich erst dann die 24 Wiederherstellungswörter aufschreiben. Also manchmal ist es halt auch super schwierig, mit Technik gegen so Schwachsinn anzukämpfen. Eine andere, bisschen schwierigere Attacke wäre natürlich, wenn jetzt irgendein Man in the Middle einfach eben falsche Firmware aufspielt und dann halt der Kunde hat das Gefühl, er setzt sich eine Wallet auf, aber eigentlich kriegt er total vorbestimmte Keys im Hintergrund, sieht das aber natürlich nie. Und der Angreifer weiß von allen Hardware-Wallets, die weltweit ausgeliefert werden, wie er die Coins dann irgendwann, wenn es sich lohnt, einfach abgreifen kann. Und da steckt schon ganz, ganz viel Hirnschmalz drin, genau diese Sachen zu verhindern. Da hilft natürlich auch die Transparenz, weil so ein Standard-Security-Audit dann häufig auch nicht so weit denkt. Da muss man teilweise auch ein bisschen outside the box denken. Und das sind so, sagen wir mal, eher unkonventionelle Security-Researcher, wie beispielsweise auch Salim, die sind halt einfach Gold wert. Die denken dann um drei Ecken und kommen wieder, was eigentlich völlig, völlig offensichtlich ist, aber kein Mensch hat jemals daran gedacht.
Wenn man jetzt nochmal sich das von der Hardware-Perspektive anschaut, das heißt, ihr habt einen Chip da drauf, der als Bootloader sozusagen vorgeschaltet ist und die Überprüfung machen kann, ob jetzt die Firmware von euch signiert wurde oder nicht. Sieht man das bei anderen Hardware-Herstellern auch oder machen die sich auch Gedanken über solche Themen und gibt es da noch andere Lösungen dazu, manipulierte Firmware verhindern kann?
Ich glaube nicht, dass es ein dedizierter Chip ist. Da bin ich jetzt aber zu wenig technisch, um genau sagen zu können, wie das funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es bei allen ähnlich funktioniert. Du brauchst irgendwas, was bootet und dann die Firmware lädt. Die meisten, die ich kenne, lassen Community-Firmware zu, blenden dann aber auch eine fette Warnung ein. Also das ist schon okay. Ist halt einfach vielleicht noch ein zusätzlicher Angriffspunkt, wo man, wenn man diese Warnung dann unterdrücken kann, dann hat der Angreifer natürlich wieder gewonnen. Also es ist ein bisschen eine feine Linie. Gebe ich Freiheit oder Sicherheit oder versuche ich beides? Wir haben gesagt, nee, das ist keine Do-it-yourself-Plattform, das ist eine Security-Hardware. Es gibt eigentlich keinen Grund, wieso ich da irgendwelche Community-Builds drauflaufen lassen muss.
Wer unbedingt mit Firmware rumbasteln will, sollte lieber Spectre verwenden dann.
Genau. Shoutout.
Okay, vielleicht Daniel, noch ein anderer Punkt. Anschlussfrage.
Ich kann vielleicht noch sagen, also das eine ist jetzt, dass die Hardware-Wallet sich natürlich die Firmware selber überprüft. Was natürlich aber auch ein Risiko darstellt, ist, wenn ich von Anfang an gar keine echte Bitbox in der Hand habe. Also es sieht so aus, verhält sich gleich, sagt mir auch, ich habe da einen coolen Bootloader. Aber es ist halt eigentlich keiner. Nee, haben wir nicht erlebt. Ich weiß, dass es in den 2017er Hype gab es diverse chinesischen Klons von diversen anderen Wallets. Ich weiß nicht, ob die bösartig waren oder halt einfach profitorientiert. Aber das ist der Grund, wieso wir zusätzlich nicht nur die Hardware-Wallet, die Firmware überprüft, sondern wir haben auch einen Device Attestation Key auf dem Gerät und die Bitbox-App überprüft, ob die Bitbox Hardware Wallet echt ist. Das ist so ein Challenge-Response-Verfahren. Also wenn ich die Bitbox-App runterlade und da kann ich natürlich die Prüfsumme prüfen, dass ich nicht irgendwie noch eine schadhafte Bitbox-App habe, die kann kryptografisch überprüfen und die Bitbox 02 challengen. Und nur die Bitbox 02, welche auf dem Secure Chip unseren Signing Key drauf hat, kann darauf richtig antworten.
Ja, super.
Also es hat immer mehrere Perspektiven, wie man diese, also eben nicht nur die Hardware Wallet selber, sondern auch die Bitbox App, die Hardware Wallet challenged und umgekehrt. Es geht immer ein bisschen in alle Richtungen.
Das Schöne dabei ist ja, dass der Nutzer davon fast nichts mitbekommt, weil das passiert ja automatisch im Hintergrund.
Absolut. Und wenn du einen fetten roten Balken kriegst, du sollst dich sofort beim Support melden, dann sollte man das auch tun.
Ich finde auch krass, oder wie viele Eventualitäten immer durchdacht werden müssen und dann am Ende fallen ganz viele Leute trotzdem auf sowas rein, wie was wir vorgesagt hatten mit diesen 24 Wörtern, ne? Was ja bei Ledger, glaube ich, am Anfang recht krass, also oft in Anführungsstrichen, aber noch recht krass häufig so ein Fall war, oder? Ihr müsst irgendwie euch total um Sicherheit kümmern und am Ende Leute machen einfach nicht ihre Hausaufgaben und fallen auf das einfachste die einfachste aller Arten rein, sozusagen.
Ja, absolut. Ja, aber ich glaube drum, also wir haben uns schon zum Ziel gesetzt, halt ein komplettes Produkt zu produzieren. Also auch mit eigener App zum Beispiel, einfach weil es da viel einfacher ist, den kompletten Workflow mit Setup Wizard, mit all diesen Geschichten auch im Griff zu haben und das dem Benutzer wirklich so einfach wie möglich zu machen, aber auch dort, wo nötig, Warnungen einzublenden, dass er halt definitiv jetzt auf der Bitbox das überprüfen soll. Ich glaube, das ist halt eben schon, man darf es nicht nur aus der Hardware-Sicht sehen, sondern es ist immer ein Gesamtpaket.
Mhm. Okay. Daniel, hast du noch was? Anschlussfrage, sonst würde ich zur nächsten übergehen. Super. Mhm. Ja, dann haben wir noch, man macht ja das Backup bei euch, da habt ihr euch für eine kleine SD-Karte entschieden, ne? Mhm. Und da wäre noch eine Frage unsererseits, die ich jetzt auch schon öfters mal gehört habe, diese SD-Karte mit dem Backup, warum ist die nicht verschlüsselbar? Oder ist das, also ist das in Planung oder ist das Absicht eurerseits, weil das ja wirklich so irgendwie das Notfall-Device sein soll?
Korrekt. Wenn noch mal einen Schritt zurück, wieso vielleicht überhaupt eine SD-Karte? Mhm. Der Punkt ist eben, es soll so schnell wie möglich und so einfach wie möglich sein, aufzusetzen. Ich bin teilweise auch nicht in einem Raum, wo ich totale Privatsphäre habe und als ganz Neueinsteiger muss ich mir gleich 24 Wörter aufschreiben. Das geht dann irgendwie 10, 15 Minuten, wenn ich es wirklich so super sorgfältig mache. Mhm. Das ist, also ich erinnere mich selber, als ich das damals beim ersten Mal gemacht habe, da habe ich echt ein bisschen geschwitzt. Das ist keine schöne Sache. Ja. Darum haben wir gesagt, nee, also wir wollen wirklich eine einsteigerfreundliche Wallet haben und machen das Backup direkt auf eine SD-Karte, die natürlich direkt in der Bitbox drinsteckt. Die SD-Karte gehört auch nie in einen Rechner rein. Natürlich habe ich die Option, die Wiederherstellungswörter dann trotzdem rauszuschreiben, aber das ist halt dann so ein bisschen optional später. Jetzt, wie gesagt, wir hatten ja auch die Digital Bitbox damals, die Bitbox 01, auf dem Markt, schon seit Jahren. Und eines der Learnings, das wir damals hatten, und die ganzen Leute, die fragen, wieso nicht Backup verschlüsseln, die haben wahrscheinlich noch nie wirklich hinterm Helpdesk gearbeitet bei einer Kryptofirma. Uns ist nicht bekannt, dass jemals irgendwer ein Backup geklaut wurde, aber es gibt richtig, richtig viele Leute, die Schwierigkeiten hatten, irgendwann mal wieder an ihr Backup ranzukommen, weil digitale Sicherheit einfach sehr viel weiter weg ist, also ein Passwort sich merken oder aufzuschreiben und dann halt auch sicher zu verfahren, ist gar nicht so einfach. Physische Sicherheit liegt den meisten viel näher. Also es ist klar, die SD-Karte ist einfach äquivalent mit meinem Papier-Backup.
Das wollte ich gerade sagen, ja genau.
Das ist auch so nicht verschlüsselt. So betrachtet ihr das einfach. Ich weiß es dann aber auch, ich muss das sorgfältig behandeln und dann ist es eigentlich auch nicht so schwierig, das irgendwo zu verstecken oder in Safe zu legen oder irgendwo hinzukleben. Es ist am Ende auch nur eine SD-Karte, steht da nicht Bitcoin drauf. Aber wenn ich noch, es gibt wirklich Leute, die haben eine Hardware Wallet gekauft und dann wirklich einfach 5 Jahre nicht mehr in der Hand gehabt und dann sollten sie vielleicht wiederherstellen und dann stehst du am Berg. Also aus meiner Sicht ist ein verschlüsseltes Backup eine ziemlich heikle Sache. Was natürlich trotzdem immer geht, wenn ich die optionale Passphrase nutze, die wird nicht im Backup abgespeichert, die wird auch nie auf der Bitbox persistent gespeichert. Das heißt, ich muss die auch immer eingeben. Das wirkt dann auch wie eine indirekte Verschlüsselung des Backups. Also die Option besteht natürlich trotzdem. Aber es ist ein Advanced Feature und man sollte sich gut überlegen, ob man sich auch in 5 Jahren noch an diese optionale Passphrase erinnert.
Ja, das mit dem, auf das Passphrase gehen wir gleich nochmal drauf ein. Gehen wir aber nochmal zurück zum Passwort und vielleicht nochmal so die Unterscheidung. Wo ist der Unterschied zwischen dem Passwort und dem Passphrase? Und warum kann man nicht das Passwort verwenden, um die SD-Karte zu verschlüsseln? Also ich meine, man könnte es theoretisch, aber warum macht es keinen Sinn?
Ja, ich glaube, das ist jetzt eher ein Detail. Es geht eher darum, Passwort ja oder nein. Ob ich dann dasselbe nehme wie das Device-Passwort oder nicht. Klar, das wäre dann wahrscheinlich das Naheliegendste. Aber es gibt auch viele Leute, die sich das Passwort der Bitbox vergessen.
Und dann das wollte ich gerade sagen.
Und dann ist es eben super, wenn ich ein Backup habe.
Wo du das Backup brauchst, ja.
Genau. Und wenn das dann auch verschlüsselt ist.
Mit und dann Backup einspielen geht auch nicht, weil du das Passwort davon ja auch vergessen hast.
Okay. Genau, also das ist halt, okay. Ja, ich weiß, wir sind alles ein bisschen weiter im Rabbit Hole. Wir sind teilweise auch Technologen. Aber man muss echt mal diese Support-Tickets angucken, was das alles auslösen kann, weil es gibt ganz viele Leute, die sind weder auf Twitter noch sonst irgendwo, die halt irgendwo ein paar Bitcoins zu Hause haben. Und für die ist ein verschlüsseltes Backup definitiv eine richtig schlechte Idee. Ob es jemals als Option angeboten wird, kann ich ehrlich gesagt momentan nicht sagen. Ich würde es wahrscheinlich nutzen, aber es ist halt auch so ein zweischneidiges Schwert, weil dann, ja.
Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, also ich meine, selbst wenn du die 24 Worte als Backup noch zusätzlich aufschreibst, was ja auch geht, das wäre ja auch nicht verschlüsselt dann. Aber du kannst dann, ja, du hast es gerade eben schon gesagt, theoretisch indirekt über das Passphrase sowohl die 24 Worte als auch natürlich die SD-Karte verschlüsseln. Genau. Lass uns mal ein bisschen über das Passphrase sprechen. Was ist das eigentlich, das Passphrase, für die, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, jetzt mal so ganz grob, was ist das Passphrase und was sollte man beachten, wenn man ein Passphrase verwendet?
Genau, es ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen dem Gerätepasswort. Da vielleicht ganz kurz, also das muss bei der Bitbox auch nicht ewig lang sein, weil nach 10 Versuchen setzt sich die Bitbox zurück und dann brauchst du wieder das Backup. Das heißt, 4, 5 Zeichen sind total okay. Die Passphrase, das ist dann ein Feature für fortgeschrittene Benutzer, weil das ist dann nicht mal spezifisch auf die Bitbox, sondern die hat direkten Einfluss auf meinen Seed. Der Seed, das sind ja ursprünglich mal 32 Bytes, die dann irgendwie umgewandelt werden mit diesen ganzen BIP 39 und dann werden die Schlüssel abgeleitet mit BIP 32. Also ich habe im Prinzip ein Kerngeheimnis und davon kann ich alle meine privaten, alle meine öffentlichen Schlüssel, all meine Adressen ableiten. Und die Passphrase verändert dieses originäre Geheimnis. Das heißt, ich kann beispielsweise, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Bitbox, ich setze die auf und hab meinen Grundseed, den ich auch als Backup abspeichere. Ich kann mir dann auch die 24 Wörter rausschreiben. Das ist so mein Grundgeheimnis. Was ich dann machen kann, ist, ich kann das Feature Optional Passphrase einschalten und ich nenne es explizit nicht das 25. Wort, weil es ist kein Wort, es ist ein Passwort. Das sollte komplex sein, mit Nummern und groß und klein geschrieben. Also bloß nicht so eines dieser Wiederherstellungswörter nutzen, das ist sicherheitstechnisch bringt das überhaupt nichts. Wenn ich die Bitbox entsperre, kriege ich einfach noch die Aufforderung, jetzt bitte noch die Optional Passphrase eingeben. Und wenn ich eine leere Passphrase bestätige, dann bin ich bei meinem ganz normalen Wallet. Das sind dann die 24 Wiederherstellungswörter und also hätte ich das Feature gar nicht erst angeschaltet. Aber ich kann dann dieses Grundgeheimnis wie modifizieren und zwar bei jedem Entsperren der Bitbox. Das heißt, wenn ich dann, sagen wir mal, die Passphrase ABC nutze, bitte nicht verwenden, total unsicher, dann kriege ich wirklich ein komplett andere Wallet, die leer ist wahrscheinlich, mit anderen Adressen, mit anderen Keys und kann so natürlich wie noch eigentlich beliebig viele zusätzliche Wallets generieren. Das heißt, ich kann das nutzen, um verschiedene Wallets zu haben. Ich kann es nutzen, um so eine glaubwürdige Abstreitbarkeit, eine plausible Deniability zu haben. Also wenn ich jetzt irgendwie über den Kopf gehauen werde, dann gebe ich vielleicht meine Wallet an von dem Dieb, der hinter mir steht. Da sind 100 Euro drin. Aber der sieht nicht, dass ich noch eine zweite, dritte, vierte Wallet auch noch hätte. Das ist eine Option. Oder ich nutze es halt einfach als zusätzliches Sicherheitsfeature. Das heißt, selbst wenn ich das Backup habe, muss ich immer noch diese Optional Passphrase haben, sonst nützt mir auch das beste Backup nichts. Wenn ich das aber so als Sicherheit nutze, dann soll es auch entsprechend komplex sein. So, sagen wir mindestens 10 Buchstaben und Zahlen.
Mhm. Genau, wenn ich so ein Passphrase verwende, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn ich das Passphrase irgendwie falsch eingebe bei der Bitbox, also ich mache einen Fehler beim Eintippen, dann gibt es keine Fehlermeldung oder sowas, weil es wird trotzdem akzeptiert, aber es wird halt einfach eine leere Wallet angezeigt, korrekt?
Korrekt. Und das ist auch, wieso es eigentlich eher ein Feature für fortgeschrittene Anwender ist. Die 24er Wiederherstellungswörter, die haben eine Checksumme drin. Das heißt, die Wallet kann feststellen, wenn ich irgendein falsches Wort eingebe und sagt dann, nee, sorry, hast dich vertippt. Probier's nochmal. Es geht einfach nicht. Aber wenn ich einen kleinen Fehler mache bei der Optional Passphrase, ein großes I statt ein kleines L oder ein O statt ein 0, dann kriege ich einfach eine leere Wallet. Und dann hast du erstmal ein Herzkasper natürlich.
Das kann dann ziemlich erschreckend sein. Dann gibt man nochmal den Seed neu ein und wenn es dann immer noch nicht richtig ist, dann muss man sich nochmal überlegen, gibt nochmal das Passphrase ein und wenn es dann immer noch nicht erscheint, dann muss man sich dann doch ernsthaft die Frage stellen, hätte ich nicht vielleicht doch besser das Passphrase irgendwo aufschreiben sollen?
Ja, korrekt.
Also das ist sicherlich nicht so trivial, aber es bietet, was ich ganz spannend finde, es bietet schöne Möglichkeiten auch, das Backup über verschiedene Personen zu verteilen und andere Personen das Backup zu involvieren, weil man halt sagen kann, okay, der einen Person gebe ich halt das Passphrase und der anderen Person gebe ich halt den Seed und die beiden würden sowieso nie zusammen miteinander sprechen und wissen auch vielleicht gar nichts voneinander, aber es gibt irgendwie einen Dritten, der weiß, wenn Wiederherstellung stattfinden muss, dann die beiden Personen sind benötigt, um die Wiederherstellung sozusagen zu machen oder sagen wir mal irgendwie, mir passiert was, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich hab alle Bitcoins auf der Bitbox und mir passiert was und ich bin auf einmal weg, dann möchte ich ja, dass irgendwer noch drauf zugreifen kann und dann kann man sagen, okay, die können halt nicht drauf zugreifen, solange ich noch lebe. Sie könnten schon, aber sie müssten kooperieren, aber quasi, wenn ich jetzt nicht mehr leben sollte, dann kann diese Kooperation stattfinden und man kann trotzdem die Bitcoins wiederherstellen, also den Zugriff auf die Bitcoins wiederherstellen.
Korrekt.
Gut, sollen wir mal einen Schritt weitergehen?
Sehr gerne.
Ich wollte mich noch mal kurz eine Frage stellen zur Eingabe der Seed auf der Hardware-Wallet selbst. Da kannst du vielleicht mal ein bisschen den technischen Prozess erläutern. Also was passiert und wieso wird der Seed, den ich dann auf der Bitbox eingebe, nicht auf dem Computer exposed, oder? Und obwohl sie ja in diesem Moment mit dem Computer verbunden ist, ne? Und wieso ist es wichtig, dass man dieses Seed eben nur auf der Hardware-Wallet eingibt, niemals auf dem Rechner. Ja, da gab es ja auch nach diesem Ledger-Leak ganz viele E-Mails, wo es hieß, laden Sie jetzt die neue Software runter und tippen Sie hier schnell den Seed ein, um Ihre Bitcoins zu retten. Ne? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären und dann sicher auch noch euer neues Feature anhängen mit dem Seed-Würfeln, wie das in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch interessant ist.
Gerne. Wo fange ich an? Genau. Oberste Regel im Bitcoin-Club: niemals deine 24 Wörter irgendwo auf einem Online-Gerät eingeben. Das ist einfach egal. Der Hersteller der Hardware-Wallet, der Exchange, niemand wird dich jemals fragen, die Wiederherstellungswörter irgendwo in einem Browser oder sonst einzugeben. Ever.
Sei denn, er ist bösartig und will an deine Bitcoins ran.
Genau. Wenn, dann ist es eine riesengroße rote Flagge. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Passphrase. Weil alles, was du irgendwie auf einem regulären Computer eingibst, kann schlichtweg von Software, die im Hintergrund läuft, oder vielleicht hast du auch eine Wallet runtergeladen, die nicht ganz so vertrauenswürdig ist, die hat einfach Zugriff darauf. Und damit ist die Sicherheit weg. Drum, wenn ich beispielsweise eine Bitbox wiederherstelle, und das gilt für alle Hardware-Wallets, sind die Wiederherstellungswörter immer direkt auf der Hardware-Wallet einzugeben. Es macht absolut keinen Sinn, das irgendwie auf dem PC einzugeben, weil dann habe ich per Definition eine Hot-Wallet und dann brauche ich gar keine Hardware-Wallet. Und das gilt natürlich auch für die Optional Passphrase. Es gibt so ein paar Convenience-Features, natürlich speziell auch beim Trezor. Das mit gewissen Trade-offs kann man das vielleicht machen, wenn man sich den Trade-offs, also natürlich dann nicht die vier, nicht alles, oder das heißt, vielleicht sind die 24 Wörter der Seed selber dann nur auf der Hardware-Wallet, aber ich kann die Passphrase dann vielleicht doch am PC eingeben, aber dann muss ich davon ausgehen, dass die Passphrase grundsätzlich komprimiert ist, aber einem Angreifer nützt das als solches noch nichts. Aber auch dort liegt der Teufel wieder im Detail. Wir haben das war übrigens eines unserer Security-Disclosures, das wir bei Trezor gemacht haben. Wir haben herausgefunden, wie man einen Trezor von Anfang an als Man in the Middle so aufsetzen kann, dass die Hardware-Wallet gar nie mit meiner eigenen Passphrase verschlüsselt wird. Ach krass. Ich hätte dann sämtliche Coins eigentlich in Geiselhaft nehmen können. Haben wir bei Trezor entsprechend disclosed, wurde auch sauber gefixt. Jetzt ist der Trezor ein bisschen sicherer und wir können weiter den Trezor nutzen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt nur absolute Bitbox-Maximalisten werden.
Vielleicht nochmal ganz kurz, kannst du vielleicht auch auf diese oder erklären, wie sichergestellt wird, dass wenn ich es dann auf der Hardware-Wallet eingebe und diese aber angestöpselt ist, oder wie ist sichergestellt, dass diese Info nicht auf dem Computer landen kann?
Im Prinzip ist die Bitbox oder jede andere Hardware-Wallet ja ein kleiner Computer. Nur darauf läuft gar kein echtes Betriebssystem. Das ist nur Firmware, in Anführungszeichen, die ist total minimalistisch. Und sämtliche Kommunikation gegen außen funktioniert über ein absolut fix definiertes Protokoll. Das heißt, wenn ich jetzt die Bitbox-App auf dem Rechner habe oder auch Electrum oder Spectre Desktop, die wissen genau, ich kann die Bitbox was fragen und dann kriege ich Antwort. Aber die Fragen sind genau definiert. Wenn ich irgendwas anderes frage, dann entweder ignoriert mich die Bitbox oder die Verbindung wird gekappt.
Okay.
Also es ist relativ, wenn es physisch passiert, beispielsweise über QR-Codes oder so, leuchtet das wahrscheinlich noch eher ein, aber auch über USB ist es genau dasselbe Prinzip. Es gibt ein definiertes Protokoll und die Bitbox antwortet nur auf Anfragen. Es gibt kein Login, ich kann nicht den Speicher auslesen. Das ist einfach nicht vorgesehen.
Ich kann nicht lesen mit dem Computer, was da drin gerade vorgeht, ne? Oder
genau.
Welche Wörter, okay. Okay. Ja, in dem Zusammenhang dann vielleicht auch nochmal hier das Seed-Würfeln, finde ich ein super spannendes Feature. Inwiefern unterscheidet sich das davon, einfach irgendwie eine random Seed generieren zu lassen? Inwiefern ist das vielleicht auch viel besser, viel sicherer? Inwiefern auch vielleicht viel zeitaufwendiger?
Genau, also seit Januar-Release kann die Bitbox auch, ich denke, sehr einfach meinen komplett selbst generierten Seed importieren. Das Problem dabei ist, dass die Menschen, und da bin ich eingeschlossen, einfach wahnsinnig schlecht sind, irgendwelche zufälligen Muster zu erstellen. Drum bietet sich beispielsweise das ganz einfach wie Würfeln an, dass ich wirklich eine ordentliche Zufälligkeit habe. Weil wenn ich ein Seed generiere, indem ich mir mein Lieblingsgedicht irgendwie laut aufsage, das ist einfach nicht zufällig genug. Wenn man einen großen Rechner hat, der kann Millionen und Milliarden von Möglichkeiten durchprobieren und das Gedicht ist da wahrscheinlich dabei. Das heißt, ich muss wirklich zu 100% zufällig sein. Und mit Würfeln ist das möglich. Wir haben, glaube ich, einen recht ausführlichen Blogpost geschrieben. Der ist übrigens auch, glaube ich, bald auf Deutsch verfügbar. Dann gibt es eine ganz einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung und dann kann ich mir das würfeln. Die Schwierigkeit dabei ist eben, wie ich schon erwähnt habe, dass die 24 Wörter eine Checksumme beinhalten. Das heißt, ich kann mir nicht einfach 24 Wörter aussuchen. Es gibt, wenn ich 23 Wörter habe, gibt es genau aus den 2048 Wörtern genau 8, die akzeptiert würden. Und das war bislang immer die Challenge, dass ich da halt das eigentlich wie auf einem separaten Air-Gapped-Computer dann berechnen musste, welches Wort passt. Das ist natürlich total nicht anfängerfreundlich. Und darum bietet, wenn ich ein Seed wiederherstelle, das 24. Wort schlägt mir die Bitbox einfach diese 8 vor. Also es ist nicht mal was Spezielles, es ist gar kein spezieller Prozess. Aber es gibt natürlich auch eine neunte Option, mein Wort ist nicht dabei, weil das ist dann genau für den Normalanwender, der sich vielleicht vertippt hat und dann kriegt er 8 Wörter, aber seins ist nicht dabei, dann kriegt er entsprechend die Fehlermeldung und sagt, du hast dich wahrscheinlich vertippt.
Mit Normalanwender, wenn da meinst du, dass die Eingabe der Wörter bei dem Würfeln quasi genauso funktioniert, wie als würde ich ein Backup wieder einspielen, beziehungsweise die Wörter aus meinem Backup wieder eingeben. Nur mit dem Unterschied, dass halt ich am Ende das 24. Wort bei meinem Seed-Backup ja eigentlich kenne und richtig auswählen muss, während hingegen beim Würfeln ich mir eines der 8 Worte sozusagen als 24. Wort aussuchen kann.
Das ist genauso korrekt. Okay. Also es ist auch hier gar nicht mal so ein spezieller technischer Prozess, sondern es ist einfach ganz normal im UX drin. Du hast noch gefragt, wieso sollte ich das tun? Ich glaube, unser Artikel fängt damit an, du musst es nicht tun. Die Bitbox hat eine hervorragende Zufälligkeit aus 5 Quellen. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist nicht mal unbedingt, wie krass jede einzelne Quelle ist, sondern dass die Zufälligkeit so kombiniert wird, dass jede Quelle nur Zufälligkeit hinzufügen kann, aber niemals reduzieren. Das heißt, selbst wenn jetzt 4 von 5 Zufälligkeitsquellen komprimiert oder bösartig wären, ist die Zufälligkeit immer noch gegeben. Selbst wenn alle 5 komprimiert wären, aber diese nicht miteinander koordinieren, ist sie immer noch gegeben. Mhm. Und eine Zufälligkeit ist von uns beim Factory Setup, eine andere ist die Bitbox App, also der Computer, dann der Secure Chip, der reguläre Chip und das Gerätepasswort. Also diese 5 Quellen werden kombiniert.
Okay, krass.
Und ist eigentlich nicht plausibel, dass alle 5 komprimiert würden.
Ja, spätestens beim Passwort, das du ja selber setzt.
Genau. Und darum ist es wirklich nicht nötig, das zu würfeln. Aber eine Hardware-Wallet ist so ein Sovereignty-Device, oder? Es geht um meine Unabhängigkeit. Ich will eigentlich wirklich niemandem vertrauen müssen. Nicht mal der Hardware-Wallet. Das heißt, ich kann wirklich selbstbestimmt meine Seed importieren und kann die natürlich auch auf jeder anderen Hardware-Wallet querchecken. Also ich kann dann gefahrlos nicht einen Trezor nehmen, dieselben Wörter importieren, ich muss denselben XPub kriegen. Und dann habe ich die Gewähr, dass da alles mit guten Dingen zugeht.
Super. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Thema oder zum letzten Thema, was wir noch haben über FAB, bevor wir dann zu den Community-Fragen kommen.
Vorletztes,
da haben wir nämlich auch einiges eingesammelt. Genau, und zwar ist das Thema Multisig. Und dazu haben wir 2 Fragen. Die erste Frage, die sich für mich natürlich gestellt hat, wenn ich jetzt eine Multisig Wallet mit einer Bitbox und 2 anderen Hardware-Wallets aufsetze, dann ist es ja schon so, dass die Bitbox die notwendigen Informationen für das Multisig-Verfahren, also vor allem die XPubs, die Public Private Key Derivation, hier Hardened, wie kann man XPubs eigentlich vernünftig erklären, was das ist, aber es ist echt nicht so einfach. Also für alle, die XPub nicht kennen, am besten mal googeln.
Die Mutter aber aller XPub, öffentlichen Schlüssel.
Die Mutter aller öffentlichen
Schlüssel. Ja, das finde ich, ist gut.
Das ist super. Genau, also die Mutter aller öffentlichen Schlüssel wird ja schon auf der Bitbox selbst gespeichert, also von den anderen Hardware-Wallets mit auf der Bitbox gespeichert. Es war für mich so die Frage, naja, wenn ich das da schon auf der Bitbox speichere und ich verliere vielleicht die Bitbox oder sie geht kaputt oder ich vergesse mein Passwort, würde es nicht Sinn machen, die notwendigen Informationen für die Multisig-Wallet, also die XPubs der anderen Hardware-Wallets, auch auf der SD-Karte mit speichern zu können?
Das als Backup haben wir uns auch schon überlegt und das ist grundsätzlich eine sehr coole Idee. Sind wir absolut offen. Einer der Punkte, also momentan verwenden wir die SD-Karte ja wirklich nur fürs Backup. Und das heißt, wir nutzen auch keine partially signed Bitcoin Transactions, wo ich irgendwie auf dem Rechner was vorbereite und dann in die Bitbox stecke. Auch aus dem Grund, darf ich sagen, okay, das ist wie so ein gefährlicher Präzedenzfall und plötzlich steckt dann das Backup-Ding im PC. Ist ein bisschen heikel. Aber natürlich, im Multisig-Setup macht das Sinn und wir sind auch am Überlegen, wie wir gewisse Sachen airgapped machen können. Aus meiner Sicht ist airgapped, so wie es heute umgesetzt ist, zum größten Teil ein bisschen Marketing-Hype. Jeder Kommunikationschannel, sei es QR-Codes oder eben SD-Karten, ist eigentlich nicht airgapped, weil jeder Prozess, der auf meinem Rechner läuft,
aber kann... Warte mal, sorry, Stadius, aber ich glaube, wir reden jetzt über zwei verschiedene Dinge. Das eine ist ja quasi, wie kann ich eine partially signed Bitcoin-Transaction auf die Bitbox draufbekommen, um die Bitbox-Signatur zu erhalten? Und die andere Frage ist ja, wenn ich quasi mit der Bitbox in einem Multisignatur-Scheme mitmache, dann brauche ich ja quasi, um die Multisignatur, also wenn wir sagen, wir haben jetzt ein 2 out of 3, dann brauche ich ja mindestens erstmal meine eigenen XPub, aber den kenne ich sowieso, aber ich brauche auch die anderen beiden XPubs plus einen Private Key noch von den anderen, aber ich muss ja die anderen beiden XPubs auch haben. Und soweit ich das verstanden habe, aber bitte korrigiere mich, wenn ich das vielleicht falsch verstanden habe, wird der XPub und der Pfad der anderen Hardware-Wallets mit auf der Bitbox drauf gespeichert, sodass ich sollte sie natürlich separat auch nochmal backuppen natürlich, also Backup muss natürlich sein, aber es wird schon auf der Bitbox mitgespeichert, sodass ich quasi, wenn ich eine Signatur tätige, diesen Signaturprozess einfacher umsetzen kann.
Gut, und danke jetzt die fürs Frage, Einfangen.
Ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen zu sehr abgeschweift.
Passt. Wo ich eigentlich hin wollte, ist, dass wir eben am Überlegen sind, solche Sachen für Multisig, airgapped, beispielsweise ein Multisig-Setup über SD-Karte airgapped zu ermöglichen. Sorry, ich habe jetzt wahrscheinlich einfach zu weit ausgeholt. Weil das ist ein Punkt, wo airgap wirklich was hilft, wenn ich ein Multisig-Setup aufsetzen kann, wo ich einfach, ohne dass ich einen Rechner habe, der zentral irgendwie was weiß, eine SD-Karte von Bitbox zu Bitbox oder auch zu Coldcard schieben kann und so eigentlich airgapped ein Multisig aufsetzt. Und in dem Kontext macht es natürlich auch Sinn, dass das Backup entsprechend auf dieser SD-Karte gespeichert ist. Und es müssen dann halt wirklich auch in jedem Backup, jeder Hardware-Wallet, die XPubs und die Key, die Derivation Path, auch der Script Type jeder anderen Hardware Wallet auch mitgespeichert werden. Mhm. Sorry, da bin ich jetzt ein bisschen abgeschweift. Da wollte ich eigentlich wieder zurück.
Aber man könnte auch einfach nur sagen, okay, dass man es halt wirklich für airgapped Signing verwendet. Könnte man theoretisch aber auch sagen, okay, ich schiebe jetzt meine SD-Karte, meine Backup-SD-Karte, nicht die PSBT-SD-Karte, sondern die Backup-SD-Karte schiebe ich nochmal rein und kriege zu dem Seed, kriege ich auch nochmal zusätzlich die Multisignature-Wallet-Informationen auf die Backup-SD-Karte
mit drauf.
Das ist was, wo ihr auch überlegt, das einzuführen.
Oder? Genau. Wichtig ist dann einfach, das sollte ich natürlich nicht auf einem normalen Rechner dann auslesen, das heißt, die Bitbox-App beispielsweise müsste dann auch meine Backup-Informationen für einen Multisig-Account mir darstellen können. Und zwar über die Bitbox-SD-Kartenleser.
Genau. Ja, das macht
Sinn. Das ist eine coole Idee. Das ist was wir definitiv auch offen sind für.
Ja, super. Okay, cool. Da haben wir noch eine Frage zu Multisig, ja, ne?
Genau, ich hatte einfach noch so eine ganz generelle Frage, unabhängig jetzt auch von der Bitbox. Wie siehst du überhaupt die Zukunft für Multisig? Man muss ja sagen, es ist viel besser geworden, aber immer noch, ich sag jetzt mal, ein Tool für Profis, oder? Wann ist es reif so für die breite Masse und was denkst du, wie kann das aussehen und was für Probleme gibt es da noch? Oder also man hört immer wieder solche Ideen, vielleicht muss man irgendwann mal einfach nur von seinen Eltern und seinem Bruder die Smartphones an einen Ort bringen und puff, hat sich das erledigt, oder? Was siehst du da kommen?
Also ich bin jetzt vielleicht nicht unbedingt so der ultimative Visionär, ich bin eher Technologe im Hier und Jetzt. Aber du hast recht, Multisig ist schon enorm weit gekommen. Es wird online, also speziell auf Twitter und so, aber auch häufig noch so ein bisschen als das Silver Bullet beworben, was es heute noch nicht ist. Also speziell Multisig mit Hardware-Wallets ist immer noch extrem fehleranfällig und häufig auch weniger sicher als einfach ein ganz normale Hardware-Wallet-Single-Sig. In dem Kontext, denke ich, sind die Bitbox und auch die Cold Card eigentlich die, die Multisig richtig umsetzen, weil ich eigentlich eine Hardware Wallet Multisig nicht machen kann, wenn die einzelnen Geräte keine Erinnerung haben. Also die müssen sich die relevanten Informationen aller anderen Cosigners abspeichern. Die müssen auf der Hardware Wallet verifiziert werden. Und wenn ich die jedes Mal von der Software Wallet wieder neu eingeflüstert kriege, kann die mich schamlos anlügen. Und da sind eine diverseste Attacken möglich von irgendwelchen Change-Adressen, die halt nicht mir gehören oder dass ich einfach irgendwelche Coins verliere. Also das ist immer noch ein bisschen heikel und ist wirklich nicht für den Massenmarkt heute tauglich. Aber da muss man natürlich sagen, die Software, die hat auch massive Fortschritte gemacht. Spectre, Nunchuck, auch andere Software-Wallets. Früher war Electrum die einzige, die das so richtig gemacht hat. Und das hat schon ein bisschen 90er-Jahre User-Interface. Coole Wallet nutze ich täglich, aber ist vielleicht nicht, was ich meinen Eltern empfehlen würde. Das heißt, die Software ist wahrscheinlich schon ein bisschen weiter als die Hardware-Wallets, um das Thema so ein bisschen abzuschließen. Aber du hast nach der Zukunft gefragt, the future is bright. Multisig ist essentiell nötig, speziell halt auch, um einfach Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre Coins sicher zu halten. Auch Coins, beispielsweise eine Hardware-Wallet dann zu Hause zu haben, um sicher empfangen zu können, aber trotzdem nicht Opfer einer $5-Ranch-Attack oder einfach mit dem Knüppel über den Kopf, ich gebe das Passwort her und dann sind meine Coins weg. Also ab einem gewissen Betrag an Coins, die ich sichere, wird Multisig halt dann schon wichtig.
Ja, und natürlich auch, um in der Gruppe Bitcoins zu halten. Ne? Dafür ist Multisig auch ein sehr, sehr spannendes Tool. Oder eigentlich das einzige Tool, was wir kennen, um vernünftig innerhalb einer Gruppe vertrauensfrei Bitcoin halten zu können.
Genau, cool, super, vielen, vielen Dank. Dann wechseln wir, würde ich mal sagen, zu den Community-Fragen, die wir noch eingesammelt haben.
Gerne,
ich bin gespannt. Ich würde gerade mal mit der ersten anfangen, Daniel. Sind gerade zwei hintereinander vom Meister Eder, heißt er, auf Twitter. Ich lese einfach mal vor, / ab. Es scheint schon so, als ob sie es teilweise auf die Cold Card als ihren Hauptkonkurrenten besonders abgesehen haben, was ja auch okay ist.
Sie ist Shift gemeint, ne?
Genau, ja, logisch.
Das muss man vielleicht so sagen.
Es scheint mir aber schon, als dass Kleinigkeiten oder Dinge, die schon gefixt sind, übermäßig stark gepusht werden, insbesondere auf Twitter. Da war dieser eine Testnet-Bug und dann diese Multisig-Geschichte, für die es bereits ein Update gab. Ich denke, dieser Elefant steht im Raum.
Okay, gut. Da versuche ich den Ball mal aufzunehmen. Was ich glaube, was ganz wichtig ist, vorauszustellen: Wir wollen nicht Cold Card ans Bein pinkeln. Ehrlich gesagt sehen wir sie auch nicht als unseren Hauptkonkurrenten, weil wir eben eher auf UX fokussieren. Ich glaube, die Cold Card ist cool, aber es ist eine andere Zielgruppe als die, die wir mit der Bitbox primär ansprechen wollen. Jetzt ist es so natürlich, als Entwickler in der Hardware-Wallet-Szene, die Szene ist jetzt nicht riesig. Wir kennen natürlich den Code unserer Konkurrenten relativ gut. Wir haben jetzt über Multisig gesprochen. Wir wollen ja, dass die Geräte interoperabel sind. Das heißt, wir gucken uns auch den Code der anderen Hardware-Wallets an. Und da ist die Cold Card wirklich gut, muss ich sagen. Also Multisig definitiv besser als Ledger oder auch Trezor ist halt auch nicht ganz so optimal dafür geeignet. Aber wenn wir irgendwo was sehen, dann sehen wir es als unsere Pflicht, das auch zu melden. Und da gibt es etablierte Industrieprozesse. Also wir haben Ledger diverse Vulnerabilities mitgeteilt. Wir haben Trezor diverse Vulnerabilities mitgeteilt. Die nehmen es sportlich. Manchmal gibt es auch eine Bug-Bounty, je nachdem, wie sie es einschätzen, wie wichtig oder schlimm dieser Bug ist. Dann wird es gefixt. Bitcoin ist gedient, weil die Hardware-Wallet ist sicherer und life goes on. Das Einzige, wo es immer wieder Drama gibt, ist bei der Cold Card, weil ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, dem Rodolfo ist es einfach sein Baby. Und wenn das jemand kritisiert, nimmt er das immer so persönlich. Mhm. Also für mich ist es ehrlich gesagt...
Bei mir auch.
Als Security Company finde ich das relativ problematisch, weil ich weiß, wir sind auch uns wurden schon Vulnerabilities gemeldet. Das ist hart, da muss man echt mal ein bisschen bescheiden sein, leer schlucken, aber dann halt vielleicht auch den eigenen Benutzer einfach vors eigene Ego stellen und life goes on. Dann wird es gefixt und dann geht es weiter. Jetzt die zwei Punkte, die der Herr Meister Eder angesprochen hat. Also wir haben ja schon vor Jahren unsere eigene Assessment Framework dafür publiziert, öffentlich, als erste übrigens, wie wir unsere Vulnerabilities selber einschätzen. Wie schlimm sind die? Und wenn wir eben an einem Konkurrenten was melden, messen wir es genau daran, wo wir uns selber auch messen. Und wenn jetzt halt, aus meiner Sicht hat eine Hardware-Wallet als oberstes Ziel, mich vor einem schadhaften Computer zu schützen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist es schon mal nicht einfach so eine Lappalie. Das heißt, wenn ich irgendwelche Coins in Geiselhaft nehmen kann oder so. Und beim Testnet war es halt wirklich so, ich habe auf der Coldcard eine Testnet-Coin signiert und dann waren meine Mainnet-Coins weg. Klar, kann man jetzt diskutieren, wie realistisch ist das Szenario, aber es wird halt dann eigentlich immer wirklich einfach klein geredet. Und das ist nicht, dass wir das jetzt als besonders schlimm betrachtet haben. Wir haben es halt einfach bewertet, wie wir alles andere auch bewerten, haben es gemeldet. Und alle außer Coldcard schätzen das auch und zahlen eine Bug Bounty, das ist Industriestandard. Coldcard halt nicht. Gut, das erwähnen wir dann auch immer. Mhm. Nicht im bösen Wille, aber ich denke, es ist erwähnenswert. Weil eine Bug Bounty zeigt auch, dass ich die Sicherheit meiner Benutzer schätze und auch monetär solche Arbeit, die bei uns ja auch nicht unerheblich ist, so ein Disclosure-Prozess entsprechend belohne.
Ja.
Ich wollte nur noch sagen, ja. Es ist natürlich logisch, dass die Vulnerabilities dann auch immer schon geschlossen sind. Nein, logisch nicht, weil beim Testnetting war es tatsächlich noch nicht geschlossen. Aber bei der letzten Multisig Vulnerability Disclosure, was wir gemacht haben, wir melden das ja und dann hat der Hersteller 3 Monate Zeit zu fixen. So funktioniert das, das ist Industriestandard. Und natürlich, wir sind verschwiegen wie ein Grab, bis es gefixt ist. Aber wenn es gefixt ist, ist es auch unser gutes Recht, das entsprechend zu beschreiben und halt wie eine Art Postmortem zu veröffentlichen. Das ist nichts, was Shift hier speziell anders macht als alle anderen. Es gibt einfach nur bei Coldcard immer Drama. Das ist ein bisschen das Thema. Okay.
Und vielleicht jetzt noch für die Zuhörer, die sich jetzt denken, oh, mir ist aber auch was bei Coldcard aufgefallen und da könnte vielleicht doch ein Bug sein, soll ich den nicht mal melden? Also Coldcard gibt schon Bug-Bounties aus, soweit ich das jetzt nochmal nachgeschaut habe, aber halt nicht an Unternehmen bzw. an Personen, die in der Branche arbeiten und von einem Unternehmen dafür bezahlt werden, die Hardware-Wallets unter die Lupe zu nehmen, sozusagen.
Genau.
Das ist, also wenn ihr als Individualperson einen Bug bei Coldcard seht, dann habt ihr schon eine Chance auf einen Bug-Bounty, nur dass das dann mal noch mit
auf den Weg strange, gebracht wird.
Also lasst euch da nicht abschrecken, bitte.
vielleicht abschließend ja. Vielleicht noch eine eher rhetorische Frage. Ich meine, wir finden was. Was sollen wir dann tun? Sollen wir es ignorieren? Ja. Ist auch nicht gut. Nee. Sollen wir es veröffentlichen? Ja. Speziell bei der letzten Multisig-Geschichte, die also aus unserer Sicht richtig schon eher eine harte Sache war, haben wir einen Blogpost geschrieben, einen Tweet abgesetzt und das war's. Also wir wollen uns wirklich auch professionell verhalten. Es wäre, aber natürlich würden wir dann auch gerne genannt und ein bisschen Credits kriegen, wenn dann das entsprechend publiziert und auch gefixt wird. Aber
klar, verständlich.
Da gibt es unterschiedliche Einstellungen dazu. Wir werden das aber auch weiter so machen, weil ganz ehrlich, wenn man da auf Twitter niedergeschrien wird, ist das irgendwie auch nicht ein gutes Zeichen.
Das stimmt. Nee, finde ich gut. Lasst euch da auf jeden Fall nicht von einschüchtern. Macht ganz normal weiter. Ich finde das eine super Sache. Das gehört sich halt einfach so. Und ich meine, wenn kein Bug Bounty kommt, dann ist es halt so, aber zumindest macht Sinn, auch darüber zu sprechen, dass ihr den Bug dann auch entdeckt habt.
Absolut.
Zweite Frage von Meister Eder. Ich habe ja drei Fragen gestellt, aber jetzt mal die zweite Frage schon mal. Und zwar spricht er an, dass es in der Vergangenheit ja die Information, ich glaube, es ist sogar noch so, dass die Shift Crypto AG ja in einem Insolvenzverfahren ist und oder bereits sogar liquidiert wurde. Was hat es damit auf sich und was muss man jetzt als Kunde von euch beachten? Muss man sich jetzt Sorgen machen, dass es die Firma bald nicht mehr gibt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also da kann ich einfach ganz kurz sagen, es besteht absolut kein Grund zur Sorge. Es wurde vor ungefähr einem Jahr, also wie gesagt, manchmal ist es ein bisschen schwierig, die Leute erwarten, dass man da immer total aus dem Nähkästchen plaudert. Aber es gibt natürlich gewisse Sachen, die sind einfach firmenintern. Was wichtig ist, denke ich, uns geht es blendend. Wir kommen nicht nach mit Produzieren. Die Firma steht auf soliden Füßen. Und alle, die dabei sind, sind voll motiviert und es gibt absolut keinen Grund zur Sorge dazu.
Okay, super. Okay, vielen Dank. Dann kommen wir zu den nächsten. Das sind eigentlich drei. Zweimal von Junior Mind und einmal nochmal vom Meister Eder. Alle so ähnliches Topic. Einmal so eine kleine Anmerkung. Und zwar, wann wird es einen Fingerabdrucksensor geben? und wann einen Akku, damit man über die SD-Karte PSBTs signieren kann? Das Passwort da einzugeben ist echt ätzend, besonders an einem PC mit schlecht zugänglichen USB-Ports. Und dann auch nochmal vom Meister Eder dazu, plant ihr PSBT einzuführen? Den SD-Card-Slot habt ihr ja.
Ich glaube, das PSBT-Thema habe ich kurz angesprochen.
Ja.
Da ist momentan nichts in Planung. PSBT ist ja schlussendlich nur ein File-Format, mit dem ich Bitcoin-Transaktionen austauschen kann. Das ist eigentlich auch nichts anderes, als wenn ich es über ein USB-Kabel austausche. Also jetzt rein von der Funktion her. Es wirkt halt ein bisschen... Das eine sagt man halt, ist air-gapped, das andere nicht. In der Realität hat das nicht wirklich einen Einfluss. Also ein air-gapped über SD-Karten ist jetzt nicht per se sicherer, als wenn ich einen QR-Code oder ein USB-Kabel anhänge. Das sind genau dieselben Protokolle. Ich kann die genau dieselben Daten auch, also ich kann die Hardware-Wallet genauso anlügen. Und wenn die das entsprechend nicht bemerkt, nützt mir das nichts, ob jetzt ein USB-Kabel ist oder eine SD-Karte. Das heißt, für PSPT über Micro-SD-Card gibt es aktuell keine Pläne. Aber es ist natürlich so, ich kann PSBT auf der Cold-Card mit der SD-Karte machen, dann das mittels Electrum als Bitbox als Second Signer nutzen. Das funktioniert genauso. Ein Akku in dem Sinne ist auch nicht wirklich nötig, ehrlich gesagt, weil ich kann es einfach an eine Powerbank anhängen. Und selbst wenn ich eine PSBT-Karte jetzt einstecken würde, muss ich selbstverständlich die Hardware-Wallet trotzdem entsperren. Also da ist jetzt nicht irgendwie ein Gewinn an Convenience zu erwarten. Der Fingerabdrucksensor, ja, das wäre Convenience. Ob sicher ist, weiß ich nicht. aus unserer Sicht ist ein Fingerabdruck eher ein Benutzername und weniger ein Passwort. Das heißt, es müsste definitiv halt immer noch einen zweiten Faktor geben. Vielleicht gibt es irgendwann mal, dass ich sage, okay, mit dem Fingerabdruck kann ich aber maximal, keine Ahnung, 100 Euro ausgeben oder so. Aber es gibt halt wieder so viel Komplexität, die auch wieder Angriffsfläche bietet. Also das sehe ich jetzt in der nahen Zukunft eher nicht.
Okay, ich glaube vorher wegen den SD-Karte versus über USB versus QR-Code war, glaube ich, auch noch so ein bisschen das Argument, dass bei der SD-Karte ich natürlich dieses File überprüfen kann, was sich da drauf befindet. Ne? Kann ich jetzt vielleicht, wenn es angeschlossen ist via USB, nicht so einfach.
Korrekt. Das ist die Transparenz. Auf der anderen Seite vertraue ich da dem Betriebssystem. Die Hardware-Wallet kann auch irgendwas verstecken im Filesystem. Sonstige Daten rausschmuggeln. Also air-gapped ist das alles nicht. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was jetzt zu weit führen würde.
Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Die finde ich unglaublich wichtig. Und ich bin sehr gespannt auf die Antwort. Mhm. Auch wenn Raffi, der hat die Frage gestellt, sagt, die ist mehr oder weniger ernst gemeint. Ich finde die ziemlich ernst. Und zwar, wann wird die Multicoin-Variante abgeschafft, damit ihr mehr Bitcoin-Only-Varianten produzieren könnt?
Nice. Wie beantworte ich das jetzt schweizerisch, diplomatisch? Ich glaube, einer unserer, also wir sind jetzt nicht toximalistische Bitcoiner, alle 100% bei uns in der Firma.
Okay, wir müssen den Podcast, glaube ich, jetzt beenden.
Ich selber persönlich bin Bitcoin-Minimalist. Nicht, weil ich, also ich würde nicht sagen, okay, Bitcoin ist das einzig Wahre und es wird niemals etwas anderes geben und ich weiß es mit 100%iger Sicherheit. Für mich ist es
damals
einfach
auch
so,
letztens drüber unterhalten.
Aktuell,
das ist Quatsch, das zu behaupten. Ja.
Bitcoin ist King. Bitcoin ist das Einzige, was mich interessiert. Ich habe keine Zeit für den Rest. So definiere ich mich als Minimalist. Auf der anderen Seite sehen wir uns als Produzent von Hardware Wallets auch nicht unbedingt in der Rolle, dass wir unseren Benutzern vorschreiben müssen, was sie mit ihren Geräten dürfen und was nicht. Ich finde es eigentlich hilfreicher, wenn man sagt, okay, wir haben auch eine Multi-Edition. Klar, also gegen Ledger oder so mit den ganzen Coins, da können wir nicht recht anstinken. Aber selbst wenn jetzt halt jemand noch Ethereum haben will, über kurz oder lang kommt er auch zur Vernunft. Und dann sind wir lieber, er hat schon eine Bitbox und hat eine ordentliche Bitcoin-Wallet, als dass er das irgendwie irgendwo auf einem Browser-Wallet oder irgendwo sonst hat.
Ledger.
Ja, das hast jetzt du gesagt. Ja, am Ende des Tages ist es natürlich auch so, es, speziell in der
Ledger-Bashen kann man ruhig, das ist legitim. Das dürft ihr so, auch, ne?
Nee, wir bashen. Sorry. Nach Möglichkeit niemanden.
Also Ledger darfst du ruhig bashen. Ah, okay. Ja.
Die sind erstaunlich professionell,
Quatsch, was das angeht.
Als Bitcoin-Maximalist würde ich mich ehrlich gesagt eher darüber freuen, dass die ganzen Feature-Coin-Liebhaber eigentlich eine geile Bitcoin-Only-Version querfinanzieren. Weil wenn du wirklich ein komplexes Produkt hast mit Hardware, mit Software, dann brauchst du auch Volumen. Und ich glaube nicht, dass die Bitbox 02 Bitcoin-Only heute so gut wäre, wenn wir die Multi nicht hätten.
Um das wollte ich auch gerade sagen, ihr seid natürlich auch
Spin abzuschließen.
Unternehmen.
Also ja, am Ende eben, also ist ja allen gedient, wenn es uns eben in 5 Jahren auch noch gibt, wenn Shift Crypto profitabel ist, wenn wir unsere Löhne zahlen können. Und im Herzen sind die meisten bei uns dann doch eher Bitcoiner. Nicht alle, aber viele. Und ich meine, Jonas Schnelli als Co-Founder von Shift Crypto, als Bitcoin Core Contributor oder Maintainer, das spricht auch Bände. Also ich glaube, wir haben unser Herzen schon am rechten Fleck. Aber wir wollen jetzt auch nicht irgendwie da in diese ganze Ideologiegeschichte zu tief reingezogen werden.
Nee, ich wollte auch noch mal kurz sagen, also ihr seid ein Unternehmen, oder? Und sicher gerade vor allem, ich sag jetzt mal 2000, weiß ich nicht, 18, 19 und so, ne, da hat das sicher irgendwie, wie du gesagt hast, auch die Entwicklung der Bitcoin-Only-Version mitfinanziert teilweise. Für mich wäre es ungefähr vergleichbar jetzt als Statement, wie wenn eine Exchange wie Kraken, ja, die auch ganz viele Altcoins unterstützt, jetzt sagen würde, wir haben ab morgen einen DCA-Service, aber nur für Bitcoin. Ja, das wäre für mich so ungefähr das Pendant dazu, dass ihr sagt, hey, wir haben eine Wallet für mehrere Coins, auch nicht alle mehrere, aber wir haben auch eine extra nur für Bitcoin, ja, mit reduzierter Angriffsfläche. Und
genau.
Ja, finde ich das persönlich absolut okay. Vielleicht nochmal ganz kurz, da wir es ja davon hatten, wann stellt ihr die Multicoin-Variante ein? ich weiß nicht, ob du da Zahlen nennen darfst, war auch noch eine andere Frage. Wie viele Geräte habt ihr bis jetzt schon verkauft? Also da, wie gesagt, sag, was du sagen willst und darfst. Und wie groß oder wie viel... Wie viel ist da Asien, wie viel ist da Südamerika? Und vielleicht in dem Zusammenhang auch interessant, was verkauft sich denn in größerer Stückzahl? Also die Bitcoin-Only oder die Multicoin-Variante?
Also über Stückzahlen und genauen Marktanteil irgendwo kann ich natürlich nicht sagen. Das sind Internas.
Klar, kein
Problem. Aber was ich sicherlich sagen kann, also unser Ziel Markt ist weltweit und das ist jetzt nicht einfach nur so. Also wir haben nach Iran geliefert, wir liefern nach China, Ozeanien, Asien ist recht groß. Deutschland ist erstaunlich explodiert, muss ich sagen. Mittlerweile ist Deutschland wirklich einer unserer ganz großen Märkte. Ich glaube, das war 2017 noch nicht so. Ne? Ja, absolut. Nur dank euch. Cool.
Nee, cool, das ist
alle
super.
10% Rabatt gleich. ist echt, also das ist schon erstaunlich. Aber USA, Kanada sind auch ganz, ganz große Märkte. Was halt leider immer noch relativ cool. Brachland ist, ist Afrika. Wir würden da gerne mehr machen. Aber das sind natürlich auch die Kosten sicherlich auch ein Hinderungsgrund. Da bist du halt mit dem Handy-Wallet und so. Es lohnt sich halt auch erst auf einem richtig fetten Betrag, wahrscheinlich aus afrikanischer Sicht, sich überhaupt mal sowas zu kaufen.
Okay, super. Vielen Dank.
Dann haben wir noch eine Frage von Tim. Und ich glaube, die kann ich sogar beantworten, aber du kannst das noch korrigieren. Und zwar, wird es die Möglichkeit geben, in Zukunft direkt in der Bitbox-App Sats zu stapeln mit KYC Lite und Auto-DCA sowie bei Relay? Und die Antwort wäre, glaube ich, ihr habt ja schon Moonpay mit drin. So, da funktioniert es ja im Endeffekt genauso, ne? Oder?
Genau.
Also, es ist aber kein KYC Lite, glaube ich. Ne? Moonpay muss man, glaube ich, einmal ratz alles angeben und durch.
Es ist nicht so schlimm. Okay. Also die Bitbox-App hat die Funktion, dass du direkt und sehr einfach Bitcoin kaufen kannst. Uns war ganz wichtig, dass es auch mit Banküberweisung geht, weil Kreditkarte ist einfach zu teuer. Das liegt aber einfach daran, dass das Chargeback-Risiko enorm ist. Dass, egal, wo man guckt, es gibt es nicht günstig. Fairerweise muss man auch sagen natürlich, das ist ein Convenience-Service. Wenn ich jeden Monat 100, 200 Euro mir kaufen will, ist das absolut okay. Aber ich würde jetzt wahrscheinlich nicht 5 Millionen Euro in Bitcoin über die Bitbox-App zu kaufen. Da gibt es wahrscheinlich günstigere Sachen. Was noch nicht geht, ist, dass ich so ein Auto-DCA machen kann. Das sind wir jetzt halt ein bisschen auf unseren externen Partner angewiesen. Ich glaube, das ist auf der Roadmap. Aber ob wir das dann über Moonpay machen oder ob wir selber was bauen oder auch mit Relay zusammen, das ist aktuell noch total offen. Was wir aber haben, ist eine Partnerschaft mit Relay. Das heißt, die haben ja eine Hot Wallet und wenn ein Benutzer eine gewisse Größe an Guthaben erreicht, dann wird ihm auch nahegelegt, das vielleicht mal von der Hot Wallet auf einen Secure Bitbox Node 2 runterzuziehen. Und das geht ja super simpel.
Bitcoin-only Edition.
Absolut.
Ja, das ist cool. Das ist cool.
Das fand ich auch sehr lustig. Top. Also, ja, dann kommen als wir auch die schon Partnerschaft zur... diskutiert Was? Haben, dass ihr immer auf der Bitcoin-only, also der Rabatt darf auch nur für die Bitcoin-only Edition gelten. Also Kudos, da zieht ihr das richtig durch.
Also hallo, wir sind...
Aber Achtung,
wir machen
Achtung.
Nicht umsonst toximalistisches Infotainment.
Absolut, aber das sind wir gerne dazu bereit. Ist auch seit dem ersten Tag geht, so ne? implementiert.
Wenn es nach mir geht, auch hier die Backup-Cards und auch diese Tamper-Evident-Bags finde ich auch sehr cool. Also die dürft ihr da gerne auch drauf nehmen.
Ja cool, die haben wir jetzt mit. Die sind auch freigeschaltet. Also wirklich nur die Multi ist, glaube ich, außen vor.
Jeha. Yes. Okay, dann...
Eine Frage haben wir noch, ne?
Ja, genau, kommen wir schon zur letzten Frage aus der Community und dann sind wir eigentlich auch so gut wie durch. Und zwar vom eigentlich sogar recht Bekannten auf Twitter, der Goon, fragt, Wasabi Coinjoins bald auf der Bitbox möglich? Fragezeichen.
Bald wahrscheinlich nicht. Es gibt Gründe, wieso Coinjoins mit Hardware-Wallets aktuell nicht gehen. Das liegt einfach daran, dass das Protokoll, wie man hier Transaktionen signieren muss, sehr viel komplexer ist, dass es auch über eine längere Zeit immer wieder signieren muss. Das heißt, es gibt ja eigentlich eine Koordinationsrunde und dann gibt es eine echte Signing-Runde. Und ich will ja nicht irgendwie eine Stunde vor meinem Rechner hocken und dann innerhalb von 5 Sekunden auf der Bitbox beispielsweise dann die Transaktion signieren, die ich vielleicht nicht mal wirklich verifizieren kann. Es gibt aber technische Lösungsansätze, die nennen sich so Ownership Proofs. Da ist aber noch nicht wirklich was standardisiert und bei mehreren Hardware-Wallets verfügbar. Wir haben aber auch schon mit Wasabi gesprochen. Also das wäre für uns super cool. Würden wir super gerne machen. Ist halt wie immer auch eine Ressourcenfrage. Speziell bei so einem Thema, was halt doch dann auch super komplex ist, weil es direkt auf Protokollebene funktioniert und halt wirklich direkt ins Security-Modell einspielt. Das ist nicht so ein UX-Schleifchen, was man irgendwo oben drauf macht. Das geht dann wirklich um die Hardcore-Security und da muss man es auch richtig machen. Aber grundsätzlich sehr interessiert, ob wir jetzt die Ressourcen haben, das bald umzusetzen, weiß ich nicht.
Okay. Ist halt auch eine sehr spitze Zielgruppe an der Stelle, für die dann ein sehr großer Aufwand betrieben werden würde.
Korrekt. Aber ich kann auch von mir selber sagen, also ich habe natürlich nicht nur Hardware-Wallet, sondern auch eine Mobile-Wallet mit Lightning auf dem Smartphone und da habe ich ausschließlich CoinJoint-Coins drauf. Also wenn ich aus dem Cold Storage was nehme und auf die Mobile-Wallet, das geht immer zuerst bei Wasabi durch.
Okay, sehr gut. Nice. So muss das sein. Cool. Ja, vielen, vielen Dank, Statikus, dass du heute mit dabei warst. Ich glaube, wir konnten alle Fragen soweit beantworten. Falls noch weitere Fragen aufgekommen sind jetzt beim Hören, schickt die gerne dem Fabio, mir oder Markus, Gigi, Dennis zu, weil die Fragen können wir natürlich auch wunderbar verwenden, um in den nächsten Folgen, in den News-Folgen, diese Fragen zu beantworten. Denn unsere Partnerschaft geht ja auch noch ein bisschen länger und wir freuen uns sehr, wenn wir euch damit einbinden können und euch dabei helfen können, die Fragen, die vielleicht aufkommen, gemeinsam im Statikus beantworten zu können. Ich meine, Statikus wird natürlich nicht immer dabei sein, aber wir können halt die Fragen weiterleiten und dann die Antworten entsprechend mitteilen. Aber du kannst natürlich auch gerne jede Folge joinen.
Herzlich eingeladen, ja.
Genau, und wenn ihr jetzt Bock auf eine Bitbox 2 Bitcoin-only Edition habt, dann besorgt euch die auf shiftcrypto.ch und vergesst nicht, den Code 21 einzugeben, damit ihr auch die 10% Rabatt habt. Und wie ihr eben gehört habt, das gilt natürlich nur für die Bitcoin-only Edition, die Multicoin-Variante, auf die gibt es natürlich keinen Rabatt mit dem 21-Code.
So muss es sein.
Genau, vielen Dank.
Cool, ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ja, ich denke, wir hören uns sicher in regelmäßigen Abstand immer mal wieder. Vielleicht sammeln sich ja auch noch mal ein paar Sachen und dann machen wir noch eine Folge. Ja, vielen, vielen Dank. Schönen Abend.
Cool. Dann.
Ciao. Ciao.